Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 11. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von allem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die, sagte er, ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Lange nach diesen Tagen, die zusammengekommen waren, fragten, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er antwortete, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
Und Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe für die Predigt eigentlich nur ganz wenige Verse aus Apostelgeschichte 1, nämlich diese Frage, die die Jünger bewegt hat. Herr, wirst du in diesen Tagen oder in dieser Zeit aufrichten das Reich Gottes auf Erden? Das ist der große Traum, das ist der Wunsch gewesen. Und wir hatten auch gehört, ich habe aus dem Zusammenhang lesen lassen, in Verse 1 bis 11, dass Jesus in den Tagen nach seiner Auferstehung bis zur Himmelfahrt viel vom Reich Gottes ihnen gepredigt hat. Und da fragen sie, wird das jetzt sein endlich? Und dann sagt er, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Gewissermaßen sagt er, das ist jetzt nicht dran, jetzt ist was anderes dran. Was ist nämlich dran? Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. Das ist jetzt dran. Und dann wird er emporgehoben zum Himmel. Und da stehen sie und gucken. Und dann sagt der Engel, was guckt ihr da? Er wird wiederkommen, so wie ihr ihn jetzt habt weggehen sehen, wird er wiederkommen. Und jetzt geht nach Jerusalem. Das heißt, das Evangelium ist nicht fertig. Das ist eigentlich auch schon meine Predigt. Das Evangelium ist noch nicht fertig. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Also das Evangelium von unserer Erlösung durch den Tod und die Auferstehung Jesu ist wirklich das Beste, was man der Welt verkündigen kann. Es gibt gar keine bessere Botschaft. Es ist eine gute Nachricht, das heißt das ja auch, Evangelium, Euangelion, gute Nachricht. Wenn wir sie annehmen und drauf bauen, dann nimmt sie so viel Druck aus unserem Leben. Unser Gefangensein in Zwängen, Zwänge, die uns auferlegt worden sind, vielleicht schon durch die Erziehung, kommen manche Leute in so ein Korsett und kommen sie ihr Leben lang nicht raus. Aber durch Jesus schon ist das möglich. Oder wir selbst legen uns auch Zwänge auf, Und dann ist im Leben der Menschen, je älter sie werden, merken sie das, Kinder merken das noch nicht so, aber je älter man wird und nachdenkt über und Erfahrungen sammelt, eine große innere Leere. Und bei allem Spaß und aller Freude bleibt immer so eine Leere doch da. Man wird nicht satt an den Dingen, aber Christus kann diese Leere beenden. Das Blut Jesu für uns vergossen. Und wirklich nur das. Wir haben davon gesungen. Nicht? Ich merke immer in den Gemeinden herum, wenn die Leute nicht mehr so oft zur Kirche gehen, ab und zu gehen sie dann mal in einen Gottesdienst, da begegnet ihnen auf einmal ein Choral und dann sagen sie, ach, das kennen wir ja gar nicht. Also das sind ja komische Gedanken, also das ist alt irgendwie. Ja, nee, das ist das ewig gültige Evangelium, aber wir haben es halt verlernt. Nicht? Und deswegen bleibe ich auch bei diesen Chorälen gerne, weil sie eine Wahrheit aussagen. Es ist wirklich nur das Blut Christi, was unsere Schuld wegnimmt, wenn wir sie bekennen. Nur dieses Blut Christi für uns vergossen, macht die Gewissen leicht und schwemmt auch aus unserem Leben heraus, was so belastend ist. Scham, Minderwertigkeitsgefühl, Ängste auch, die aus eigenem Versagen heraus entstehen. Ich habe hier mit den Schulklasse in der Kirche ein Thema gemacht, ja, so eine Ethikstunde mit 25 Ethikkindern, und hat überlegt, was ist das Wichtigste eigentlich ihnen zu sagen, so Drittklässler. Und da habe ich ihnen gesagt, wir haben alle einen schweren Rucksack auf. So viel Belastendes im Leben, auch ein schlechtes Gewissen. Das kennen auch die Kinder schon, nicht? Müssen wir dem nicht einreden. Wird ja immer gesagt, die Kirche redet den Leuten Schuldgefühle ein. So ein Schwachsinn, die sind da. Nicht? Und die Gesellschaft versucht immer mit aller Kraft, diese Schuldgefühle den Leuten auszureden, dass das alles nicht sei. Aber das Geheimnisvolle ist ja, wenn wir jetzt diesen Rucksack eigenmächtig sagen, ich lege den jetzt ab. Zum Beispiel, indem man sagt, ach, machen alle so. Dann wird das Leben dadurch noch lange nicht leicht. Der Rucksack ist ein Geheimnis. Da, auf zack, auf einmal ist der wieder da. Selbstrechtfertigung bringt das Thema nicht weg. Merken auch die Menschen, auch der Psychologe nicht. Schuld ist eine metaphysische Wahrheit, irgendwie ist das ein Geheimnis, wie ein Gesetz, ein metaphysisches Gesetz. Schuld ist da und belastet uns. Und wir können diesen Rucksack absetzen, so oft wir wollen, er kommt immer wieder, 100%. Außer wir bringen ihn dahin, wo er wirklich beseitigt wird, zu Christus. Seht ihr, und diese Botschaft wird nicht mehr verkündigt. Und deswegen ist auch bald mit dem christlichen Glauben vorbei. Weil ein bisschen Weltverbesserung und Moral, das können andere auch verkündigen. Nicht, aber nicht Befreiung, das ist eben der Unterschied. Als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, da hat er wirklich auch dein und mein belastetes und verpfuschtes Leben im Blick gehabt und gesagt, ich habe deine Erlösung vollbracht. Und das ist die Lösung für dein Verhängnis, egal was das ist. Manchmal wissen wir es selber nicht. Manchmal sind Menschen lange im Leben unterwegs und kommen immer wieder an die gleichen Scheiterpunkte, nicht? Und wissen nicht, was ihr Verhängnis ist. Jesus weiß es. Und wenn wir uns ihm öffnen, sein Wort lesen und da dranbleiben, auch in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, wird das Stück für Stück aufgedeckt. Ist schmerzhaft manchmal, aber es wird Stück für Stück aufgedeckt. Und dann ist auch da eine Heilung möglich. Willst du das glauben und annehmen? Mal das Seil greifen, nicht? Viele von uns haben das getan und können das, was ich hier so ganz pathetisch jetzt am Anfang der Predigt sage, aus persönlicher Erfahrung bestätigen und bezeugen. Wer kann das von Herzen sagen? Vielleicht mal. Wer kann sagen, was der Pastor sagt, ist wahr? Ich weiß es. Nein, ich mache das jetzt nicht, um zu gucken, hier sind die Einserschüler, die anderen sind alle sechs, müssen noch nachsitzen. So war das nicht gemeint. Aber nochmal, halte nochmal hoch. Ich wollte es sagen, wenn jemand das nicht persönlich sagen kann, das sind die Leute, die es euch sagen, bezeugen. Weil immer so behauptet wird, was in der Bibel steht, das ist von früher. Nee, das ist heute. Hier sind die Leute, die können es euch bezeugen nach dem Gottesdienst. Er sagt, das interessiert mich, es macht mich neugierig, ich möchte das eigentlich erfahren. Wenn es das gibt, möchte ich es erfahren. Dann sind das die Leute, die euch wendet, nicht der Pastor. Der hat nach dem Gottesdienst dann frei. Aber ich kann auch angesprochen werden. Aber das erwartet man ja von dem Pastor, dass er was dazu sagt. Aber hier sitzen die Leute, die es erfahren haben. Könnt ihr ansprechen. Deswegen habe ich das gemacht. Das war jetzt die Vorpredigt, jetzt kommt die Hauptpredigt. Wenn das Hors d'œuvre schon so lecker ist, wie es dann ist, der Hauptgang. Ich hatte schon erwähnt, das Thema der Predigt heute ist, das Evangelium ist noch nicht fertig. Und da zucken vielleicht einige und sagen, ja, das stimmt doch nicht. Du hast doch gerade selber gesagt, Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Also ist doch unsere Erlösung fertig. Wir können da nichts hinzufügen, müssen wir auch nicht. Wir sind keine Selbsterlösungsreligion, wo man durch viel Meditation und Anstrengung sich auf der Himmelsleiter nach oben bewegt. Wir sind durch das, was Jesus getan hat, erlöst ganz. Ja, das stimmt. Aber es geht eben im Evangelium nicht nur um dein ganz persönliches Heil, sondern es geht im Evangelium um die Vollendung der Welt. Und der zweite Punkt ist, dass Christus uns zwar erlöst hat, aber wir eben noch in diesem irdischen Leib sind, in einer Welt, die so ist, wie sie ist, mit viel Schwachheit, mit vielen Gebrechen, und uns aber gesagt ist, es soll aber alles ganz heil werden. Und zu den zwei Gedanken möchte ich jetzt etwas noch sagen. Ich fange mit dem zweiten an. Wir sind schon erlöst, aber wir sollen noch ganz heil werden. Dazu habe ich zwei Textstellen. Im Hebräerbrief Kapitel 10, 14 heißt es, Jesus hat mit einem Opfer für immer die vollendet, die geheiligt werden. Also er hat seine Gläubigen für immer vollendet, alles fertig. Und dann heißt es, die, die geheiligt werden. Ja, was denn jetzt? Prozess oder schon vollendete Wirklichkeit? Ich habe überlegt, wie kann ich euch das denn vielleicht verständlich machen? Und dachte, ich nehme ein praktisches Beispiel aus dem Alltag. Also solche Vergleiche hinken immer an einer Stelle, aber vielleicht kann das die Sache deutlich machen. Da sagt vielleicht jemand, ich habe meine Doktorarbeit vollendet. Endlich ist alles fertig. 1000 Seiten geschrieben, inklusive Fußnoten und Literaturverzeichnis. Und sagt der andere, ja, zeig mal her, ich will es mal lesen. Und dann, ja, das geht jetzt noch nicht. Der Ausdruck läuft noch. Läuft alles noch durch einen Tintenstrahler oder so, ne? Dauert, bis das alles dann ausgedruckt ist. Versteht ihr? Es ist fertig. Ist alles da, aber ist noch nicht vollendet, ne? So, und vielleicht kann das ein Bild sein, dass Jesus sagt, ich habe die volle Erlösung vollbracht, aber es vollzieht sich in deinem Leben Schritt für Schritt. Wir sind noch nicht, wenn wir Christen werden, wachen wir morgens auf und sagen, jetzt ist alles fertig in Tüten, habe ich es jetzt. Sondern da ist ein Prozess. Und wir hängen noch an so vielen Stellen. Der eine hängt mehr an dem Punkt, der andere mehr an dem Punkt. Es ist viel Schwachheit und Gebrechen, auch in der Gemeinde unter uns. Aber Jesus sagt, oder über Jesus wird im Hebräerbrief auch in Kapitel 9 gesagt, Jesus wurde einmal geopfert, um die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, also wenn er wiederkommt. Ne? Beim ersten Mal kam er, die Sünde wegzunehmen, uns zu erlösen. Beim zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Also das heißt doch, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird alles wirklich vollendet heil werden, was jetzt noch vorläufig und so unvollkommen uns erscheint oft. Was uns beschäftigt, das wird alles von uns abfallen. Das Hässliche, was noch da ist, wird verwandelt werden. Das Unvollendete wird vollendet werden. Das ist auch eine großartige Perspektive. Also wir leben jetzt in einer Zwischenzeit, aber wir leben so mit einem hervorragenden Ziel, was uns vor Augen gestellt wird und wo es auch nicht heißt, lauf da hinterher wie der Hund hinter der Salami, die er nie erreicht oder so, sondern es wird so sein. Es ist dir gesagt, es ist dir gegeben. Wir brauchen diese Perspektive, damit wir an der uns umgebenden Realität und an unseren eigenen Defiziten nicht verzweifeln irgendwann. Das kann einen ja vielleicht auch irre machen. Nicht? Man sagt, das aber, was ist da in meinem Leben? Ist noch nicht da. Auf der einen Seite ist mir zugesagt, aber ich kann es immer nicht greifen. Könnte man ja dran verzweifeln oder auch an der Welt, die uns umgibt, könnte man ja irre werden. Aber wir, wenn wir zu Christus gehören, verzweifeln daran nicht. Wir beugen uns aber auch nicht einfach den Gegebenheiten. Man könnte ja auch sagen, tja, die Welt ist eben, wie sie ist und da kann man nicht ändern. Nein. Und das ist diese schöne und geheimnisvolle Spannung, die mit dem Himmelfahrtstag eigentlich beginnt. Jesus geht und sagt, ich gebe euch einen Auftrag, hier ist noch viel Arbeit, ne? Ich ist noch nicht fertig. Aber ich habe die volle Erlösung schon vollbracht. Ihr könnt jetzt einfach auf dieser Grundlage arbeiten. Ist doch toll. Wir sind berufen, die Hoffnung des Glaubens zu verkündigen. Den Menschen. Und zwar allen Unvollkommenheiten zum Trotz. Wir können Gottes Segen weitergeben. Wir können Niedergeschlagene trösten. Wir können den Schuldbeladenen Vergebung zusprechen, wenn sie denn auch mit einem Bewusstsein von Schuld leben. Natürlich, wenn sie sagen, ich setze den Rucksack selber ab und nenne einfach, das ist gar keine Schuld, weil das war einfach früher, hat man gesagt, das ist Schuld, aber heute ist das alles normal. Nee, also was richtig ist und falsch, das sagt Gott. Das sagt nicht die Gesellschaft, in der wir leben. Und wenn die Gesellschaft was ganz anderes sagt und alle sich darin einig sind, dann verändert das Gott nicht. Das ist ja der Punkt, nicht? Also wenn wir es bekennen, dann können wir das zusagen, können wir Vergebung zusprechen. Wir können für die Kranken beten. Manchmal wird wirklich jemand auch auf sehr spontane, geheimnisvolle Weise plötzlich gesund, manchmal nicht. Aber im Jakobusbrief heißt es, betet für die Kranken, salbt sie und es wird besser mit ihnen werden. Sie werden aufgerichtet. Und es gibt ja auch sehr schöne Zeugnisse im christlichen Kontext, wo Menschen mit unglaublichen Krankheitsbelastungen leben und sind aber dankbar und fröhlich. Ist das nicht ein Wunder, wenn jemand sagen kann, ich nehme das an? Also ist euch ja bekannt, Joni, die Frau, die immer im Rollstuhl sitzt, ne, und sagt, ich habe immer gebetet, dass Gott mir wieder gesunde Beine schenkt. Flügel hat er mir gegeben für die Seele. Oder zum Beispiel Nick Vujicic, ja ganz bekannt, ne, ein Christ, geboren ohne Arme, ohne Beine. Sag mal, das Leben ist eigentlich nur Mist. Und dann spricht er in Erfurt zum Beispiel vor etlichen Jahren vor einem Riesenpublikum in der Messehalle, alles fröhliche Heiden und vielleicht auch gar nicht so fröhlich oftmals, waren sie viele zu Tränen gerührt. Er hat eine Botschaft zu sagen, obwohl sein Leben jetzt nicht sofort gut geworden ist, hat Gott keine Beine wachsen lassen. Aber er hat ihn aufgerichtet, dass er andere Menschen stärken kann. Wir können die Einsamen besuchen. Und bei allem, was wir tun, was vielleicht auch manchmal noch so vorläufig erscheint, können wir wissen, es ist ein Anfang. Ein Anfang mit der Verheißung, dass es vollkommen vollendet wird. Und deswegen können wir zum Beispiel auch barmherzig sein, wünsche ich mir in der Gemeinde auch, wenn Leute zu uns kommen, dann beginnen sie vielleicht einen Weg in der Nachfolge Jesu. Das ist manchmal nicht einfach. Manchmal sind die Lebensläufe so verkorkst, das wird nicht über Nacht gut. Wie viel Geduld und Barmherzigkeit können wir da aufweisen, wenn wir wissen, aber wenn dieser Mensch sich ziehen lässt und an dem Seil hält, egal wie viele Nöte und Schwierigkeiten da noch sind, dann ist über diesem Leben ausgesprochen, Christus ist gestorben für dich, auferstanden und es wird alles vollendet werden. Das ist eine herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Wir müssen nicht mit diesem Druck arbeiten, um jeden Preis Erfolg zu haben. Das Leben ist auch dann sinnvoll und schön, wenn nicht jedes Problem gelöst wird. Das finde ich, muss auch mal gesagt werden, weil gerade auch in Gemeinden, die es sehr ernst nehmen, die Gottes Wort sehr ernst nehmen, oft so diese Erfolgsschiene beschritten wird, nicht? Dann wird alles gut. Und dann, wenn es noch nicht so ist, dann hast du noch nicht genug geglaubt, wir haben noch nicht genug gebetet. Nee, was für ein Wahnsinnsdruck dann da aufgebaut wird. Nein, das Leben kann auch sinnvoll und schön sein, wenn nicht jedes Problem gleich gelöst wird, nicht jeder Wunsch erfüllt ist und jedes Leid beseitigt. Wir müssen das nicht alles hier sofort erleben. Aber wir tragen es als eine Hoffnung in uns, die nicht trübt. Und zu dieser persönlichen Vollendung kommt dann auch die Vollendung der Welt. Die liegt noch im Argen, und zwar die Schöpfung sowohl wie auch die Völkerwelt, wie wir das täglich vor Augen haben. So viel Hässliches, so viel Leid, so viel Unverständliches. Die Menschen fragen ja, wo ist denn Gott? Und ich denke, man kann zwei Antworten vielleicht geben. Eine richtige Antwort wäre zu sagen, ja, er verbergt sein Angesicht vor einer Welt, die ihn auch gar nicht will. Da werden die Menschen auf einmal wach und sagen, wo ist denn Gott? Jetzt wollen sie auf einmal mit Gott zu tun haben. Sonst sagen sie immer, ach, das ist alles altes Zeug, was interessiert mich die Bibel, ich mache mein Leben, wie ich mir das vorstelle, dann ist Leid, dann sagen wir, wo ist Gott? Ja, der zum Beispiel sagt im Propheten des Alten Testaments, ich verberge mein Angesicht vor euch, weil ihr gottlos seid. Das ist eine Antwort, nicht? Ich glaube zum Beispiel, dass wir hier in Deutschland und in Europa in einer unglaublichen Gottesfinsternis sind. Man dringt da kaum durch. Aber die andere Antwort wäre auch zu sagen, Leid geschieht, wo ist Gott? Ja, genau da drin ist er. Weil Leid ist die Wirklichkeit dieser Welt, die von Gott abgeschnitten, weggetrudelt ist und die dringend ihn braucht. Aber wer sagt denn, wir brauchen Gott, wir müssen erlöst werden? sagen nur so wenige. Dabei zeigt sich das überall, wo immer ein Leid ist, zeigt sich, diese Welt muss erlöst werden aus ihrer ganzen Problematik. Und im Römerbrief heißt es, Kapitel 8, schön formuliert von Paulus, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Seht ihr, es geht im Evangelium nicht nur ganz egoistisch um mein persönliches Seelenheil, sondern im Evangelium ist gesagt, die Schöpfung soll erlöst werden aus all der Problematik, in der sie behaftet ist. Diese Verheißung ist Bestandteil des Evangeliums und das ist noch nicht erfüllt. Deswegen ist es noch nicht fertig, nicht? Und in Lukas 21, das ist die Endzeitrede, wo Jesus sagt, die Völker werden verzagen vor dem Brausen des Meeres. Interessant, ne? Also ständig, also es vergeht keine Woche, wo man nicht wieder hört, dass der Meeresspiegel steigt. Die Völker werden verzagen vor dem Brausen des Meeres, die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen über die Erde. Denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken geraten. Dann werden sie den Menschensohn sehen, kommen in einer Wolke mit Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies alles anfängt zu geschehen, dann steckt den Kopf in den Sand, sagt Jesus gar nicht, sondern er sagt, steht auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung nahe ist. Das ist auch so eine grandiose Sicht auf die sich zuspitzenden Probleme in der Welt, ne? Jesus hat in dem Zusammenhang auch von Seuchen gesprochen, von Hungersnöten, Kriegen und so weiter. Alles schlimme Dinge. Alles Dinge, für deren Besserung die Gemeinde Jesu aufgerufen ist, zu arbeiten und zu beten. Aber alles vor allen Dingen auch Sachen, die nicht das letzte Wort haben werden. Ist doch wunderbar, dass Jesus sagt, das, wenn das alles geschieht, ist eure Erlösung da. Es ist also eben nicht, umso aussichtsloser, je schlimmer alles wird, sondern je schlimmer alles wird, umso näher ist die vollkommene Erlösung. Ist doch toll. Auch wenn die Leute um uns herum so alle wissen, wie schrecklich alles ist. Manchmal stimmen wir da ja auch schlimmerweise mit ein. Wir sagen, ja, das ist alles wahr, aber trotzdem habe ich Hoffnung für die Welt. Die Jünger haben damals gefragt, Jesus, richtest du jetzt das Reich Gottes auf? Sie wollten die Vollendung sofort. Und ich glaube, das ist immer auch in dieser Welt so. Wir wollen das immer sofort, auch wir als Christen, als Gemeinde. Wir wollen immer alles sofort. Aber Jesus sagt, nee, jetzt ist das nicht dran. Geht, verkündigt das Evangelium. Und Gott hat das in seiner Macht schon bestimmt, wann es soweit sein wird. Das müsst ihr nicht wissen. Ganz zuletzt möchte ich einen Vers anschließen noch, der vielleicht manchen auch schon Kopfzerbrechen gemacht hat. Ich war gerade in der gedanklichen Vorbereitung der Predigt, als Annette mich danach fragte und sagte, wieso schreibt Paulus in dem Kolosserbrief, Kapitel 1, 24, ich freue mich, sagt Paulus, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch erleide. Weil Paulus hat sehr viel gelitten dafür, dass er das Evangelium verkündigt hat. Ne? Und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Und Annette sagt, fehlt denn noch was an den Leiden Christi? Also er hat doch alles vollbracht, da kann man doch nicht sagen, das Werk der Erlösung am Kreuz ist jetzt mangelhaft oder so. Nee, das sicher nicht. Nicht im Blick auf unsere Erlösung fehlt da etwas am Leiden Christi, das ist alles vollkommen. Aber die Verbreitung der Botschaft des Evangeliums in dieser Welt ist mit Leiden verknüpft, nicht? Jesus sagt, ich sende euch aus in die Welt wie Schafe unter die Wölfe. Diese Welt will das Evangelium nicht, die will sich selbst erlösen. Also wie besoffen von dem Gedanken, der Mensch sei gut und könnte sich selbst erlösen. Und deswegen wird es immer Probleme geben, wo das Evangelium verkündigt wird. Und wir sagen, Jesus ist der einzige Weg. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kommt niemand zum Vater und auch nicht zur Vollendung, außer durch mich. Wenn wir das sagen, gibt es sofort Stress. In der Schule gemerkt, wir leben in einem freien Land, nicht? Demokratie, ja, aber wenn du das sagst in deiner Schulklasse, ist der einzige Weg zum Vater, dann sagen sie sofort, ach, du bist ja totalitär und ja. Ich hab's doch nur gesagt, du kannst doch glauben, was du willst, aber das glaube ich. Da kommt einem auf einmal so ein latenter Hass entgegen, nicht? Noch wird man nicht gesteinigt im Land, In anderen Ländern schon. Und ich glaube persönlich, dass Paulus Folgendes vor Augen hatte, nämlich dass der Leib Christi, die Gemeinde, in dieser Welt Christus vertritt. Und zwar den Jesus, der sich jetzt unsichtbar macht, ne? Der nicht mit Pauken und Trompeten kommt, sein Reich aufrichtet, lässt nur sein Wort verkündigen, sehr demütig, sehr im Stillen. Jeder Mensch ist frei, keiner wird gezwungen, wir missionieren nicht mit dem Schwert, hat die Kirche immer gemacht, völlig abwegig. Demütig ist er und da leidet er. Wie auch damals, nicht? Da hat er nicht sich gewehrt. Und da gibt es ein Ausmaß an Leiden, was dem Leib Christi in dieser Welt bestimmt ist. Und das ist noch nicht vollendet. Und deswegen jeder einzelne Christ, der auf seiner Arbeit vielleicht angegriffen wird, dumm gemacht oder vielleicht auch ins Gefängnis geworfen, in Nordkorea ist es ganz schlimm, oder vertrieben in Afrika, viele Gemeinden, die aus ihren Dörfern vertrieben werden, werden Kirchen abgebrannt. Das ist ein Leid, nicht? Und das ist, irgendwann ist dieses Leid vollendet, womit die Gemeinde Jesu in dieser Welt auch ein Zeugnis gibt an der Seite Christi. Und das, glaube ich, meint Paulus, und damit schließe ich auch die Predigt ab, das Evangelium ist noch nicht fertig. Wir sind Teil dessen, mit unserem Leben, mit unserem Dienst, dass es vollendet wird. Aber vollendet wird das nicht durch unsere Kraft und Anstrengung, sondern weil Gott es gesagt hat. Und deswegen dürfen wir ernsthaft, aber voller Freude und auch innerlich entspannt dieses Werk gehen. Dazu segne euch Gott in der nächsten Woche, wenn ihr an eure Arbeitsstellen geht, in die Nachbarschaft, in die Familie und überall, wo ihr als Zeugen Christi hingestellt seid. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.